Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Hallo Matthias.
Moin Heiko.
Ja, zu zweit werden wir heute wieder weitermachen, online. Schön, dass ihr dabei seid. Manche von euch waren vielleicht auch am vergangenen Mittwoch dabei. Das war dann nicht online, sondern das erste Mal seit langer Zeit wieder präsent. Und wie war das denn hier?
Ja, wir waren in einer recht kleinen Runde. Es war noch nicht so sehr viel da. Ich meine, das muss ich auch noch ein bisschen rumsprechen. Wir haben jetzt ja das auch am Sonntag schon mal angekündigt, ne, dass wir einmal Präsenz haben, einmal online, einmal Präsenz, einmal online. Und genau, aber wir waren eine kleine Runde und es ging um den Heiligen Geist, vielmehr um das Kommen des Heiligen Geistes. Und ja, Apostelgeschichte 2 ist natürlich sehr, sehr spannend, hat sehr, sehr viele Fragen an die Oberfläche befördert, viele auch grundsätzliche Fragen zum Heiligen Geist. Also uns ist der Gesprächsfaden nie gerissen oder wir hatten immer mehr als genug zu fragen, zu antworten. Also es war recht spannend.
Oh ja, also das klingt doch wunderbar, auch für diejenigen, die noch nicht dabei waren, aber gerne dabei sein möchten. Bietet sich kommende Woche wieder die Gelegenheit, hier im Gemeindegebäude teilzunehmen in dieser Runde. Die Uhrzeit kennt ihr eigentlich, das ist die alte, die auch geblieben ist, 19 Uhr. Eine gute Stunde, ein bisschen mehr, denn wir hoffen ja auch immer auf gute Fragen, wir hoffen auf gute Anregungen und Gedankenaustausch. Ja, jetzt wollen wir auch gleich an dieser Stelle weitermachen, aber bevor wir das tun, möchte ich gerne noch zu Beginn beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir jetzt wieder hier zusammensitzen dürfen mit den aufgeschlagenen Bibeln, mit deinem Wort. Danke, dass du uns mit hineinnimmst in die Gedanken, die dir wichtig sind. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns lösen von vielen unwichtigen Dingen, die noch in unserem Kopf umherschwirren, die uns gefangen nehmen wollen. Danke, Herr, dass bei dir echte Freiheit ist. Und in dieser Freiheit, Herr, lass du deinen Geist wehen, dass er uns das lehrt, worauf es wirklich ankommt. Herr, das wollen wir erfassen, begreifen und auch in unserem Leben integrieren. Und das können wir durch deinen Segen und durch deine Hilfe. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Ja, dann würde ich vorschlagen, lese ich mal Apostelgeschichte 2, die Verse 11 bis 13. Da machen wir nämlich dann weiter. Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagte einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weins. Soweit erstmal.
Ja, also unterschiedliche Reaktionen auf das eine Ereignis. Wir wollen jetzt nicht unbedingt zurückgreifen auf dieses Ereignis, aber es geht ja um die Ausgießung des Geistes. Und das bedeutet, der Heilige Geist ist stark am Wirken, aber die Menschen reagieren alle unterschiedlich drauf. Ich glaube, das ist eins der Punkte, die man vielleicht festhalten darf. Nicht jeder ist sofort überzeugt, nicht jeder sagt, da möchte ich weiter in diese Richtung gehen, ich möchte noch mehr erfahren, sondern manche sind vielleicht auch abgeschreckt.
Ja, wirklich auch fast entsetzt, ja, weil es so über dem Rahmen des Möglichen hinausgeht, über dem Rahmen des Vorstellbaren, ja. Und das ist ja öfter so, wenn wir so auf dem falschen Fuß erwischt sind und was so ganz fremd für uns ist, da fühlen wir uns nicht immer so wohl in unserer Haut, selbst wenn manchmal das wirklich auch was Gutes ist. Und ich denke, hier ging es so einigen, die Welt nicht mehr verstanden haben. Ja, irgendwie stand die Welt in dem Moment Kopf. Und ja, genau, manche, glaube ich, in ihrer Verlegenheit haben dann irgendwie eine billige Begründung gesucht. Ja, gesagt, ja, das sind wahrscheinlich Betrunkene, die sind voll des süßen Weins. Aber ich glaube, das war vielleicht nur ein kleinerer Teil. Ich würde gar nicht mal denken, dass das jetzt so alle und in großer Zahl gesagt haben. Wir werden noch später drauf kommen, zu welcher Uhrzeit das dann war. Ja, aber in Verlegenheit waren sicherlich viele. Ich denke auch, viele waren irgendwie berührt, begeistert, fasziniert, erstaunt. Ich glaube, es gab viele Emotionen.
Ja, und das ist heute, glaube ich, gar nicht anders. Da, wo der Heilige Geist auch heute Menschenherzen erreicht, kann es durchaus sehr unterschiedlich aufgenommen werden, auch bei einem selbst. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf, wenn Gott in meinem Leben eingreift, wenn plötzlich Dinge passieren, die ich mir so nicht erklären kann. Ich kann natürlich in Abstandshaltung gehen und sagen, das ist alles Zufall, ja, ein glücklicher Zufall, das ist toll, dass es so passiert ist. Kann aber auch sein, dass es mich zum Nachdenken bringt und dass ich vielleicht auch mit einer dankbaren Herzenshaltung Gott gegenüberstehe und weiß, dass die Dinge, die mir geschehen, nicht einfach so passieren, sondern aus seiner Hand kommen.
Und ich denke, man sollte absolut mit diesem göttlichen Moment rechnen. Auch der Moment, der uns überfordert, den Moment, den wir nicht voll einordnen können, diesen übernatürlichen Moment, weil ich denke, das charakterisiert eben Gott, dass er übernatürlich wirken kann. Es wäre ja auch nicht Gott, wenn wir alles verstehen und begreifen könnten, was er sagt, was er macht, was seine Motive und Absichten sind. Und manchmal wollen wir das aber, ja. Es ist fast ein bisschen auch Vermessenheit dabei, wenn wir meinen, wir wollen alles verstehen oder können alles verstehen. Ich meine, der Wunsch ist ja da auf eine Weise, okay, aber es ist immer noch Gott und wir sind seine Geschöpfe. Wir können nur einen Bruchteil, und ein Bruchteil ist schon groß, von dem verstehen, was Gott wirkt und macht.
Ja, und das ist natürlich auch dann innerhalb der Gemeinde eine Herausforderung, das anzunehmen. Oder das ist man ja manchmal auch eher in der Zuschauersituation, so wie hier die Personen, die das gesehen haben, was dort geschieht. Und das dann alles einzuordnen, gelingt einem vielleicht nicht auf Anhieb. Und wir haben einige andere Bibelstellen auch dazu, wo Paulus nochmal Bezug darauf nimmt und versucht dann auch zu erklären, wie das in der Gemeinde in einer guten Ordnung ablaufen kann, damit Leute nicht abgeschreckt werden, sondern eingeladen werden, damit sie das auch Schritt für Schritt nachvollziehen können. Aber diese erste Reaktion ist auch eine, die durchaus erklärbar ist, also dass Menschen abgeschreckt werden. Und es gibt auch viel Hype, also es gibt auch viele Momente, wo man merkt, das ist jetzt sehr, sehr überfordernd, vielleicht für Leute, die noch nie etwas damit zu tun hatten.
Ja, richtig. Und ich denke, so Ordnung, das hast du gut angesprochen, der Geist ist auch ein Geist der Ordnung, aber es ist nicht so, dass wir Menschen sollten versuchen, den Heiligen Geist zu kontrollieren oder ihm vorzuschreiben, wie er zu wirken hat, nur in unserem begrenzten Verstehen. Und es gibt relativ viele Menschen, die ja aus Sorge, dass sie irgendwie ja nicht die Kontrolle über den Geist behalten könnten, einfach den Heiligen Geist und sein Wirken komplett ablehnen und aus der Gemeinde versuchen auszusperren, ja, betrüben auf eine Weise da auch den Heiligen Geist, distanzieren sich von ihm. Schade, weil sie viel von dieser göttlichen Fülle gar nicht erleben. Auf der anderen Seite, ne, wird öfter auch versucht, irgendwie dem Heiligen Geist noch was hinzuzutun. Das hast du auch angedeutet mit Hype und dergleichen. Und manchmal ist der Heilige Geist auch nüchterner. Nüchterner als vielleicht mancher, der das Spektakel und das Scheinwerferlicht liebt, dann ist. Ja, also es ist dann so, da wird was versucht hinzuzutun, was aber gar nicht der Heilige Geist ist, was dann auch Heuchelei ist, wo dann manche auch zu Recht sagen, oh, irgendwie wird da geschwärmt auf eine ungute Weise. Und es muss alles der Schrift entsprechen. Das ist unser Kompass. Daran müssen wir es messen können. Und der Heilige Geist, der wird nichts tun wider die Schrift. Er wird immer Jesus verherrlichen. Und von daher dürfen wir uns darauf einlassen. Und wir haben das Wort Gottes. Und wir prüfen alles. Und das Gute werden wir behalten.
Ja, und genauso geht es nämlich hier auch weiter. Genau das tut Petrus. Alles an der Schrift zu messen. Vers 14, da tat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann kommt das Zitat, aber erstmal so weit. Also er beruft sich auch erstmal auf die Schrift. Und das ist genau das Beste, was man tun kann, gerade wenn einem Dinge begegnen, wo man erstmal überlegen muss, wie kann ich die einordnen. Das Beste ist es, erstmal auf Gottes Stimme zu hören und zu schauen, was hat Gott denn darüber zu sagen.
Absolut richtig, absolut richtig. Ja, wir kommen noch zu der Schriftstelle im Joel. Was mich als Matthias schon mal sehr, sehr freut, ist Vers 14, wo es dann heißt, Petrus aber stand auf mit den 11. Judas Iskariot ist schon länger gestorben, hat sich selbst das Leben genommen. Aber Matthias, manchmal sage ich so, der 13. Apostel oder so, der nachberufen wurde, es sind nur ein paar Tage vergangen, seit, Ostern und all den Geschehnissen. Und der wurde ja gewählt in Apostelgeschichte 1 und jetzt ist er schon ganz fest bei den 11. Er war ja von Anfang an vom Wirken Jesu da, hat alles mitbekommen als Augen- und Zeitzeuge. Und ich finde es schön, dass er gleich auch so mitwirkt, dass das auch die 12 in ihrer Einheit wieder sind, ja, zusammen versammelt im Gebet und auch zusammen, ja, hier heißt es um die dritte Stunde, ne, also sind sie draußen, das heißt morgens um 9, auch in Einheit als Team. Das ist ein wunderbares Zeichen, auch für uns als Gemeinde ein Vorbild.
Ja, Man sieht natürlich auch, was das für ein Chaos war und dass die Elf da einschreiten mussten. Hier heißt es auch, da trat Petrus auf mit den Elf. Also die mussten sich erstmal Gehör verschaffen, da war ziemlich Tumult. Und auch dieser Spott, auf den er dann eingeht, dass dort viele betrunken seien, das weiß er ja von sich. Aber zuerst muss es diese Initialzündung geben. Also jemand muss dann mal aufstehen, muss sich Gehör verschaffen. Und das ist die Funktion auch von Leitern und von Leiterschaft. Es tut ja auch Petrus nicht alleine. Der wird jetzt predigen. Der hat eine Verkündigung für die Zuhörer. Aber er hat auch die anderen, seine Brüder, seine Genossen, ja, diejenigen, die ihm auch die Hände stärken, die hat er bei sich. Das erinnert mich auch ganz stark an Mose, als er müde war und die Arme nicht mehr halten konnte. Das ist halt eben nicht nur ein Alleinunternehmen. Leiterschaft auch im Reich Gottes ist etwas, wo es darum geht, in einem Team aufzutreten, jeder an seinem Platz und sich gegenseitig zu unterstützen. Wie wichtig ist es auch in Gemeinden? In unserer Gemeinde bin ich sehr dankbar dafür, dass wir keine Streitigkeiten haben oder keine, wie sagt man, Selbstgenügsamkeit oder dass Leute vielleicht sehr auf ihr eigenes Wohl bedacht sind, sondern dass wir da sagen können, wir haben jetzt in dieser Corona-Zeit vielleicht sogar noch mehr als vorher die Abhängigkeit von Gott gespürt und in vielen oder in tiefer Dankbarkeit wissen wir, dass wir von ihm abhängig sind und das ist gut so. Und in diesem Bewusstsein kann man auch zusammenstehen. Ich denke, wir werden das auch noch mehr lernen. Es wird immer ein Weg des Lernens bleiben in jeder Gemeinde. Ja.
Ganz sicher.
Aber hier sehen wir auch, was es alles Gutes tut. Ein anderes, was mir von Mose einfällt, vielleicht kennst du die Stelle in Numeri. Ich meine, es ist Kapitel 11, also 4. Mose 11. Da ist das Volk wieder am Murren, also wie ganz oft.
Ja, ja, leider.
Ja, leider, man erwischt sich selber vielleicht auch immer wieder dabei. Und dann passiert es, dass Gott Mose zuspricht, ich werde dich stärken, ja, ich werde noch mehr von dem Geist auf andere Leute auch übertragen. Such dir 70 Leute zusammen, von denen du weißt, das sind Leute, die im Volk schon Leiterschaft ausüben, Älteste sind. Und dann lädt er die ein, sie kommen vor das Zelt und Gott beseelt sie und dann passiert das, dass sie einen prophetischen Geist bekommen. Ja, sie geraten in Verzückung, sie weissagen und das kriegen manche mit und sind dann auch total verunsichert, unter anderem auch Josua. Und er sagt, na, gebiete ihnen doch, dass sie schweigen sollen, dass sie damit aufhören. Also es verwirrt ihn. Und er findet es nicht gut, aber Moses fragt ihn dann auch, machst du das jetzt für mich, ja, weil du Angst darum hast, dass ich nicht mehr der große Prophet bin, sondern jetzt ganz viele andere prophetische Gaben bekomme. Und dann sagt er ganz klar, Mose sagt, ich wünschte, dass die das noch mehr das könnten, dass noch mehr so von dem Geist so richtig durchdrungen sind. Und das, was Petrus hier auch macht, ist, der lehnt das nicht ab. Der sagt, oh ja, seid mal lieber ruhig, jetzt fangen die Leute schon an, komisch über uns zu reden. Und da denke ich, wie oft ertappen wir uns als Gemeinden, als moderne Gemeinden dabei, wir wollen es allen Menschen recht machen, auch in der kompletten Umgebung und nicht nur außen, sondern auch innen. Wenn Kritik von innen kommt, und die lässt ja nicht lange auf sich warten, dann wollen wir zurückzucken und sagen, naja, da sind wir vielleicht zu weit vorgeprescht, wir wollen es allen recht machen und erst wenn alle uns zulächeln, dann ist es genau das richtige Maß. Und so kommt man nie weiter, sondern auch in dieser Einstellung, nee, das Gute behalten, ja, das Gute nicht zurückstellen, sondern hier vielleicht dann erklären, hier vielleicht die Leute, die abgehängt sind, wieder mitnehmen, einladen, dass sie es verstehen können, aber nicht mit den guten Dingen einfach aufhören, weil es anderen Leuten zu anstrengend oder zu viel ist oder zu ungewohnt erscheint.
Absolut. Und ich meine, dann ist es auch ein Segen, wenn man ein Leitungsteam hinter sich stehen hat. Und man weiß, man ist eine Einheit zusammen und ich meine, das hat Petrus auch erlebt mit den Elfen. Und ich meine, das ist gerade so der Moment, wo die Urgemeinde entsteht. Da bekehren sich ja dann auch 3000 nach der Predigt von Pfingsten. Das greife ich jetzt schon so ein bisschen voraus. Aber das ist gerade der Moment und Gemeindeleitung war schon vom ersten Moment an da und präsent. Und es war nicht irgendwie so, dass es nur einen Leiter gab und der hat sag ich mal, den Takt vorgegeben für alle, sondern es gab ein Leitungsteam. Und das wird hier schon ganz deutlich, wenn man genau hinschaut. Und das finde ich auch ganz fantastisch. Ja.
Ja, was hier auch getan wird, ist natürlich, es wird gepredigt. Also es kommt zu einer Wortverkündigung. Es ist nicht nur, Pfingsten ist nicht nur das Wunder an sich, sondern es auch, dass die Menschen erreicht werden durch die Verkündigung. Darum steht auch an anderer Stelle, der Glaube kommt durch das Hören auf das Wort oder auf die Verkündigung, auf die Predigt. Ja. Vielleicht kennst du es auch, dass das immer mal wieder gesagt wird, man soll durch das Leben verkündigen und notfalls auch mit den Worten. Ich glaube, beides muss zusammenkommen. Man darf das auch nicht geringschätzen. Auch die Wortverkündigung darf man nicht geringschätzen, denn die Bibel ist voll davon und das ist auch die Initialzündung, warum Menschen zum Glauben finden.
Absolut. Nein, ich denke so, das machen wir ja gerne, dass wir das eine gegen das andere versuchen auszustechen. Aber das ist nicht gut. Das braucht oft ein sowohl als auch. Oft ist das am effektivsten, wenn es mehrgleisig geschieht, ne? Denn du jetzt, dieses Zitat, das du jetzt hier gemeint hast, war ja von Franz von Assisi, predigt das Evangelium immer und wenn nötig auch mit Worten,
Genau.
ne? Ich denke, ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das in unserem Leben verkündigen. Aber wir können auf gar keinen Fall es unterlassen, es auch mit Worten zu verkündigen. Da würden wir eine große Gabe, eine große Möglichkeit einfach links liegen lassen, nicht gebrauchen zur Ehre Gottes. Das wäre verkehrt. Die Apostel haben es auch ganz anders gemacht. Die haben es gelebt und verkündigt. Also nicht nur das eine oder das andere.
Es schließt sich aber überhaupt nicht aus.
Richtig.
Dann geht er hier drauf ein auf die Stunde. Da wolltest du auch noch mal.
Ja, genau. Also Paulus verteidigt ja jetzt praktisch das Erlebte, diese Geschehnisse, wo Leute dann in Sprachen reden, in ihnen eigentlich fremden Sprachen. Also wirklich ein Erweis von Gottes Wirken gerade in dieser Situation. Sprachenrede hast du ja auch in der Predigt vor einer guten Woche gut ausgeführt. Und die hatten einfach keine Erklärung. Die waren total überfordert und jetzt sollen die besoffen gewesen sein. Hast du schon mal einen Besoffenen gesehen, der irgendwie in einer ihm fremden Sprache gut geredet hat, sodass man verstanden hat, oh, er verkündigt die großen Taten Gottes? Nein, also wenn, dann hat er vielleicht gelallt, Unsinn geredet, aber das war ja hier nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, Gott wurde die Ehre gegeben und jetzt bricht das Petrus nochmal ganz nüchtern runter und sagt, es ist erst die dritte Stunde am Tage. Also man muss uns vorstellen, die Stundenzählung ist ein bisschen anders bei den Juden. Und zwar beginnt die Stundenzählung bei Sonnenaufgang, 6 Uhr.
6 Uhr.
Genau. Und dritte Stunde heißt 9 Uhr. Also normalerweise ist man da gerade vielleicht beim Bäcker und holt Brötchen. Ja? Oder man ja, ist beim Frühstück oder so. Und vielleicht gibt es manche, die so eine durchzechte Nacht noch mit Schädelbrummen und einem Kater irgendwie, ja, irgendwie versuchen zu verarbeiten. Aber sind sicherlich nicht mehr volltrunken um diese Zeit normalerweise. Also Petrus zeigt ganz deutlich, dass es eigentlich, das ist absolut auszuschließen. Dieser Vorwurf macht überhaupt keinen Sinn. Es ist nämlich so, es war nicht so unüblich in dem griechischen Kulturraum, dass sich auch Leute mal besoffen haben. Das kam immer wieder mal vor. Allerdings so im jüdischen Kulturraum, da war es sehr unschicklich. Also da war es tatsächlich eine schwere Untat eigentlich. Man kann wirklich sagen, das ging nur mit Scham und Schande einher. So hat man nie was Gutes einleiten können, wenn irgendjemand betrunken war. Anders als im griechischen Kulturraum, wo man manchmal sagt, oh, das ist eine Art göttliche Trunkenheit und jetzt meditiert er und jetzt empfängt er Offenbarungen.
Ja, also ob das auch wirklich Offenbarungen sind, die man dann empfängt, wenn man dann zu viel getrunken hat, das sei mal dahingestellt. Ja, aber genau, heute sollte man das auch nicht machen. Ja, also liebe Geschwister, ich rate dringend davon ab. Ja, die Bibel sagt auch, dass uns die Gaben gegeben sind zum Genuss, dass wir sie auch wertschätzen als etwas, was aus Gottes Hand kommt. Aber wenn jemand unter uns ist, der damit Schwierigkeiten hat, es ist selbstzerstörerisch. Ja, und es liegt nicht nur an dem Wissen, aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft sollen wir nicht kapitulieren, sondern sollen solche Dinge auch angehen. Ja, es geht hier weiter. Also dritte Stunde, ungefähr 9 Uhr. Und dann zitiert er, ja, denn es hat nichts damit zu tun, es ist kein Skandal, sondern es wird hier was erfüllt aus dem Alten Testament von dem Propheten Joel. Und bei mir steht hier noch in Klammern Joel 3, 1 bis 5. Und das zitiert er hier. Dann lese ich mal aus der Luther. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Ja, und dann vielleicht noch den nächsten Vers. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weissagen. Ja, das ist ja eigentlich die wörtliche Erfüllung von dem, was hier steht.
Absolut, ne? Das hat Joel Jahrhunderte vorher weissagen dürfen, das hat ihn Gott offenbart und ich finde es auch stark. Ich meine, es ist gerade passiert, es ist gerade in dem Moment, instant, es ist alle sind noch so fasziniert, verwirrt, überfordert. All diese Emotionen sind da, aber Petrus ordnet das gleich richtig ein. Ha? Man sieht auch hier schon, inspiriert durch den Heiligen Geist. Auch interessant, er ist jetzt auf einmal ein größerer Schriftenkenner. Eigentlich kennen wir ihn als Fischer. Also er muss das Wort Gottes auch ganz gut studiert haben, so in der Zwischenzeit, dass er jetzt einfach so aus dem Joel-Buch, aus einem Prophetenbuch so zitieren kann. Und ja, und das ist natürlich passgenau. Also es ist genau das, was vorhergesagt, was eine Verheißung war, was jetzt hier tatsächlich in Realität eintritt. Mhm.
Und auf meine Knechte und meine Mägde, Vers 19, da kommt dann nochmal ein anderer Aspekt dazu, was wird jetzt passieren, was sagt Joel? Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.
Mhm. Ich glaube, das ist jetzt so der zweite Part, auch jetzt von der Joel-Verheißung, von der Joel-Prophetie. Wenn der erste, von dem wir gerade gesprochen haben, mit den Träumen und Visionen, sich hier andeutet, ja, es gibt diese Wunderwirkung durch den Heiligen Geist, dass er übernatürlich über Menschen kommt, der ist ausgegossen worden. Jetzt gibt es den zweiten Part und der hat sich jetzt hier noch nicht so erfüllt. Ja, das ist schon ein bisschen ein Vorausgriff auf das, was noch kommen soll und wird. Und ist natürlich auch immer die Frage, eine ganz spannende Frage, wann wird das kommen? Ja, also Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut. Genau, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Also das ist, man weiß auf jeden Fall absolut Endzeit, ja. Endzeit ist immer auch ein sehr herausforderndes Thema. Es wird divers diskutiert und manche haben verschiedene Endzeitmodelle. Aber ich denke, man könnte schon das so Richtung tausendjähriges Reich, Jesu Wiederkunft, kurz vor dem jüngsten Tag, ja den Tag des großen Gerichts, da könnte man es einsortieren. Und da werden so viele Wunder passieren, werden auch schreckliche Naturkatastrophen passieren. Wenn hier steht Blut und Feuer und qualmender Rauch, dann ist das für mich eigentlich so eine Verbildlichung auch von Krieg, von großen Kriegen. Die sind uns ja auch durch Jesus schon, ich meine in Matthäus 25 vorhergesagt, das Zeichen der Endzeit. Und ja, das steht noch aus, ganz klar.
Ja, also es ist ganz nah dran an dem, was Jesus selber gesagt hat, auch über die letzte Zeit und wie wir uns darauf vorbereiten können, beziehungsweise auf was wir achten sollen, damit wir wissen, wo wir uns gerade befinden auf dieser Zeitlinie. Wir wissen ja, wo es losgeht. Joel sagt ganz klar, es beginnt ein Zeitalter mit der Ausgießung des Geistes. Mhm. Da beginnt was Neues. Ja. Und am Ende dieses Zeitalters steht der letzte Tag, der Tag der Offenbarung. Das ist das Endgericht. Und dazwischen gibt es eine Möglichkeit, wie jeder Mensch die Errettung bekommen kann, und zwar indem er den Namen des Herrn anruft. Mhm. Das ist diese Verheißung, die Joel ausspricht, die nimmt Petrus nochmal zum Anlass, um zu sagen, seht her, genau da stehen wir jetzt.
Ja.
Das ereignet sich vor euren Augen und die Zuhörer, für die ist es ja anders noch gewesen als jetzt für uns. Wir haben mittlerweile 2000 Jahre dazwischen. Das hat uns auch ein bisschen bequem gemacht, das hat uns ein bisschen diesen, vielleicht auch die Ehrfurcht genommen, ja, um es mal so auszudrücken. Aber da war es ganz klar, da passieren plötzlich Dinge, die unerklärlich sind, aber sie passen eins zu eins zu dem, was uns die Propheten gesagt haben. Und jetzt geschieht das nächste Schritt für Schritt. Man kann damit rechnen, ja, vielleicht ist es erst in 100 Jahren, vielleicht ist es erst in 10 Jahren, vielleicht ist es erst in einem Jahr, aber vielleicht ist es auch schon morgen. Dass das beginnt, ja, die Schrecken der Zeit, die Kriege, dann vielleicht auch die Wetterumschwünge, also auch hier wird auch von Naturkatastrophen gesprochen. Ich denke, das hat seitdem ja nicht abgenommen. Der Mensch ist vielleicht technisch weiter vorangeschritten, wir haben viele Errungenschaften, aber wir sind noch nicht Herr über die Dinge dieser Welt. Es gibt viele Kräfte, denen wir ausgeliefert sind. Auch in diesen Tagen sieht man das überall.
Absolut, und ich denke, wir sehen das zunehmen, wie du richtigerweise sagst, wir wissen nicht genau, wann es ist, aber was wir wissen ist, dass jeder den Namen des Herrn anrufen kann und gerettet werden kann und das zu jeder Zeit. Und Gott hält in seiner Geduld, in seinem Erbarmen, seinen Zorn bis zum Tag des Gerichts extrem weit und lang zurück. Und das könnte noch kurz vorher sein, dass man um Vergebung bittet, Umkehr, Buße tut und dann Errettung erlangt. Aber wir wissen nicht, wann dieser Tag des Herrn ist, wann dieser Tag des Gerichts ist. Wir haben ein bisschen eine Orientierung dadurch, was noch passieren muss. Aber sowas kann auch sich überschlagen, das kann schnell passieren. Und deshalb sollte man diese Möglichkeit sofort und sogleich ergreifen, sagen, ja, wenn ich mein Leben noch nicht Jesus gegeben habe, dann tue ich es heute, hier und jetzt. Und ich sage, ich möchte zu Jesus gehören, ich möchte Jesus nachfolgen. Es ist darauf das Allerwichtigste. Ja, ich meine, wir können im Leben so viele Sachen entscheiden und manches scheint uns so wichtig, ob wir jetzt ein Haus kaufen oder ein Auto und dergleichen. Spielt in der Ewigkeit alles keine Rolle. Aber wir wissen, wir haben einen liebenden Vater und einen Sohn, der in Liebe für uns gestorben ist, der alles gegeben hat, sogar sein Leben. Und wenn wir diese Liebe erleben wollen, wenn wir selbst diese Fülle erleben wollen und Jesus nachfolgen wollen, dann warum schiebt man es immer wieder weg und immer wieder in die Zukunft? Nein, dann lass uns das heute entscheiden und heute das mit Gott festmachen. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Mein Leben gehört dir. Und ich denke, das ist auch ein Aufruf, den Petrus schon vor 2000 Jahren gemacht hat. Da kamen ja dann auch so viele zum Glauben. Und ich glaube, es ist aktueller denn je. Und ich denke, auch heute ist noch der Tag, wo man sich entscheiden sollte, so man das gerade jetzt hier hört.
Ja, also normalerweise sind ja viele Geschwister hier, die Zuhörer sind, treue Zuhörer und die auch zu den Bibelstunden dann wieder kommen, freuen wir uns drauf. Aber manchmal verirrt sich auch jemand, der viele Fragen mitgebracht hat und der eben noch nicht genau weiß, wie kann ich gerettet werden, der aber verstanden hat, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere Naturwissenschaften meinen, erklären zu können. Und dann ist die Frage, was ist das? Und genau das war die Frage, die sich die Menschen damals, die Zuhörer damals gestellt haben. Jetzt ist dieser Petrus aufgestanden, der erklärt das gut, der hat auch ein Zitat gebracht aus der Schrift, das ist alles gut zu prüfen und festzuhalten. Aber was bedeutet das? Wen sollen wir denn anrufen? Wie können wir denn gerettet werden? Und dann sagt er, ja Petrus, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Also wieder dieses eindringliche Werben, aber auch um Worte. Also nicht nur seht, die Taten sprechen für sich, sondern er sagt dann, es muss das Wort unter euch gebracht werden. Und womit beginnt er? Ja, wenn wir Wortverkündigung haben, muss etwas ganz vorne stehen. Das muss jetzt nicht immer in dieser Reihenfolge gesagt werden, aber es muss ganz vorne die erste Priorität haben. Jesus von Nazareth. Gott, ja. Von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Also womit er nicht anfängt, ist mit was Niederschwelligem.
Das stimmt.
Ja, also er hat eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft. Es ist die Botschaft der Rettung, die wird er gleich noch entfalten. Aber an dieser Stelle beginnt er damit, erstmal den Finger in die Wunde zu legen. Und er sagt, vor 50 Tagen habt ihr einen Mann getötet und um den geht es, von dem spricht Joel, durch den sollt ihr gerettet werden.
Ja, und das ist der Mann, der sich auch durch Gottes Wirken auch als Messias erwiesen hat, ja. Er ist der Messias. Seht die ganzen Zeichen, die er gewirkt hat. All das, was auch in den Prophetien alttestamentlicher Art schon vorhergesagt ist. All das ist eingetreten. Und ja, den habt ihr ans Kreuz genagelt, ja. Also der ist gestorben am Kreuz. Und ich denke, es ist spannend, weil du sagst, es ist nicht so unterschwellig. Es ist nicht so, wollen wir jetzt mal nur die leichten Dinge hier irgendwie beschreiben und so, sondern ja, er kommt gleich aufs Wesentliche zu sprechen.
Ja, ich glaube, dass da auch ganz viel Heilsames drinsteht, wenn man erstmal in dieser Ehrlichkeit drin ist, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Als Mensch neigt man oft dazu, die Dinge zu beschönigen oder die Schuld von sich zu weisen. Es sind dann immer alle anderen dran schuld. Das sieht man schon bei kleinen Kindern, ja. Und dann sieht man es später bei Fußballern. Wir waren erschöpfter als die Gegner. Bei uns war der Rasen auf unserer Seite besonders schlecht, ja. Also was auch immer, um zu begründen, dass man selber keine Schuld trägt. Aber da ist keine Heilung, da ist keine Veränderung möglich. Da ist auch nicht diese Perspektive, wie komme ich da raus, überhaupt treffend. Die kommt erst, wenn man wirklich ganz ehrlich ist und sagt, vor Gott bin ich schuldig, vor Gott habe ich gesündigt, ja, und ich bejahe das, ich erkenne das. Die Bibel sagt das auch immer, ne? Wenn wir unsere Sünde verschweigen wollen, da lastet die Hand Gottes ganz hart auf uns, ganz schwer. Ja, es ist dieses Gewicht, was uns runterzieht. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen vor Gott, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden gerne. Ja, er ist jemand, der gerne vergibt. Er freut sich darüber. Aber die Notwendigkeit besteht, dass wir es erstmal überhaupt erst erkennen.
Absolut. Und ich finde sehr, sehr schön, mit was für einer Vollmacht Petrus hier spricht. Eine Vollmacht, die ihm durch den Heiligen Geist verliehen ist. Also, wenn man sich noch erinnert, wie er Jesus dreimal verleugnet hat, wie er sich schwer tut, sich zu Jesus zu stellen, weil er sich um sein Leben fürchtet, ja, weil er möchte irgendwie nicht belangt werden von den Römern. Und jetzt sagt er es vor Tausenden von Leuten und mit so einer konfrontativen Botschaft, ja, man merkt, er hat sich selbst gar nicht mehr im Fokus. Es geht um was Höheres. Es geht um Jesus Christus. Es geht um die Errettung so vieler Menschen. Und ja, beim nächsten Mal geht es um die Auferstehung Jesu. Da leitet er dann gleich weiter ein. Aber ich glaube, das heben wir uns fürs nächste Mal auf.
Absolut. Und da möchte ich auch gerne einladen dazu. Denkt dran, das nächste Mal ist es nicht online, sondern am Mittwoch um 19 Uhr treffen wir uns hier im Gemeindehaus. Und dann werden wir genau an dieser Stelle weitermachen und erfahren, was Petrus gesagt hat und wie Gott sich dazu stellt. Ja, und jetzt würde ich dich gerne bitten, zum Abschluss noch zu beten.
Ja, Jesus, ich möchte dir so von Herzen danken, dass du uns so ein wundervolles Evangelium geschenkt hast, dass du am Kreuz von Golgatha für all unsere Sünden gestorben bist. Herr, du hast so einen hohen Preis bezahlt. Herr, wir waren so wertgeachtet und sind so wertgeachtet in deinen Augen. Du wünschst dir unsere Errettung. Ich möchte dir so danken, dass du auch mit deinem Heiligen Geist so mächtig gewirkt hast, Herr, übernatürlich gewirkt hast, Herr, dass auch dadurch viele zum Glauben gekommen sind, weil ja durch Wunder und Zeichen auch ja es bestätigt wurde, Herr, dass du der Messias bist, dass du der Erretter der ganzen Welt bist. Und ja, wir wollen nicht träge werden, wir wollen nicht das einfach irgendwie so hören und mitnehmen und sagen, naja, war halt mal, sondern wir wollen es wirklich aktiv leben, Herr, wir wollen aktiv unser Leben dir geben, wir wollen aktiv dir nachfolgen. Und wir wollen da nicht irgendwie das verzögern, sondern wir wollen uns von dir gebrauchen lassen. Wir wollen wirklich Sprachrohr sein. Wir wollen wirklich dein Evangelium genauso vollmächtig verkündigen, wie das Petrus getan hat. Hilf uns bitte dabei. Danke, dass du bei uns auch in dieser Restwoche bist. Und danke, dass du uns auch Gelegenheit schenken wirst, von dir zu zeugen, diese wunderbare Botschaft weiterzugeben. Hilf du uns bitte dabei. Amen.
Amen.